Public Relations für Architektur, Stadt- und Landschaftsplanung ist der Gegenstand unserer Betrachtung. Als Experte bei uns zu Gast Thomas Michael Krüger, Architekt und Gründer von Ticket B und Mitbegründer des internationalen Netzwerks Guiding Architects. Guten Tag, Herr Krüger.
Ja, schönen guten Tag.
Herr Krüger, wir vermitteln spannend und authentisch das zeitgenössische Baugeschehen und die moderne Architektur der Hauptstadt Berlin, ist auf Ihrer Webseite zu lesen. Wie genau machen Sie das?
Ja, im Wesentlichen machen wir das über Führungen, Architekturführungen. Bei uns steht also die zeitgenössische Architektur im Mittelpunkt. Und das war, als wir damit angefangen haben, das ist sozusagen aus der Unitätigkeit heraus entstanden, eigentlich ein Novum, weil Stadtführungen sich im Wesentlichen mit Architekturgeschichte und Historie beschäftigen und Fachleute eigentlich aus der Architektur oder aus der Denkmalpflege oder aus dem Städtebau da eher weniger unterwegs waren. Und wir haben halt begonnen, zeitgenössische Architektur zu erklären, auch um so ein bisschen das Vorurteil aufzuheben, dass das nicht interessant wäre. Und das hat sich gezeigt, dass es da großes Interesse dran gibt. Und so haben wir also losgelegt, kommerzielle Architekturführungen zu machen. Das war vor 25 Jahren. Da wurde der Potsdamer Platz in Berlin gebaut. Und da gab es viele Besucher, die sehr interessiert daran waren, dass man eben von Fachleuten erklärt bekommt, was da überhaupt auch technisch passiert. Es war zunächst ja eine große Baustelle. Entstand eine neue Stadt mitten in Berlin. Damals sagte man die größte innerstädtische Baustelle in Europa. Und da war das Interesse sehr groß und wir konnten viele Fragen gleich beantworten. Denn normale Stadtführer sind in der Regel Kunsthistoriker oder Historiker, die sich dann eben solche technischen Dinge mühsam aneignen mussten. Und wir waren nun mal nach dem damaligen Ausbildungsstand Diplom-Ingenieure und konnten sozusagen gleich erzählen, was da passiert. Und daraus ist dann eben Ticket B entstanden.
Ja, und also ich entnehme Ihrem ersten kleinen Impuls, dass Sie nicht nur ein Fachpublikum ansprechen, sondern dass Sie auch ein Laienpublikum ansprechen, was ein Interesse hat an, sagen wir einfach erstmal, gebauter Umwelt. Ist das so?
Ja, genau. Es war vielleicht am Anfang so, dass wir dachten, ja gut, im Wesentlichen sind unsere Kundengruppen Fachkollegen, aber es hat sich sehr schnell herausgestellt, wenn wir das auch kommerziell erfolgreich machen wollen, und ich denke, dass wir das mittlerweile tun, dann wäre es ja vollkommen blöd, wenn wir jetzt nur die Fachkollegen ansprechen. Außerdem ist es oft auch viel befriedigender, sag ich mal, ein interessiertes Laienpublikum zu haben, weil man denen sozusagen eine Tür aufmacht und ihnen eine völlig neue Welt eigentlich erkennen. Während unsere Kollegen ja schon durch ihre Ausbildung oft alles wissen, vieles besser wissen und eine gewisse Diskussion im Elfenbeinturm vielleicht auslösen. Und uns interessiert natürlich gerade auch, das ist auch in dem schönen Wort Baukulturvermittlung ausgedrückt, dass wir wirklich Leuten wie an der Uni den Erstsemestern ja auch die gebaute Umwelt erklären und sehen, wie faszinierend das ist, wenn man sich dafür damit beschäftigt und sich damit auseinandersetzt.
Ja, wenn ich das jetzt höre, passen Sie bei Ihren Führungen und bei den Angeboten, die Sie machen, passen Sie Ihre Sprache an? Weil ich meine, Sie sind ja Ingenieure, Sie sind Architekten, Sie sind im Grunde genommen die Techniker, Sie können das, ne? Und ich behaupte mal, dass Sie für ein Laienpublikum eine Übersetzungsleistung erbringen müssen, damit die das verstehen. Wie machen Sie denn das?
Ja, das ist vollkommen richtig. Also wir versuchen auf unsere Gruppe, die uns bucht, das sind in der Regel schon Gruppen, also wir wissen eigentlich, wer kommt, denn unsere Touren, die wir veranstalten, sind sozusagen maßgeschneidert, die werden im Vorhinein bestellt von Universitäten oder von Gruppen, von Baufirmen oder auch von Kammern, also können also auch Rechtsanwaltskammern oder Ärzteschaften sein. Die kommen zum Beispiel nach Berlin und möchten irgendwie einen interessanten Tag verbringen. Und dann wissen wir natürlich auch schon in der Vorbereitung ziemlich genau, was uns da erwartet und können uns darauf einstellen. Und natürlich passen wir unsere Sprache an. Ich sage jetzt wir sind ein Team von 16 Architektinnen und Architekten, die das machen. Und jeder hat so seine Schwerpunkte. Wir versuchen dann auch der Gruppe den jeweiligen passenden Architekturguide zuzuordnen. Aber jeder muss sich natürlich auch auf seine Zielgruppe besonders einstellen. Also man wird einer Schülergruppe, die jetzt nicht auf Architektur spezialisiert ist, anders gegenübertreten als jetzt einer Architektenkammer. Und man wird auf jeden Fall den Rechtsanwälten oder einem Rotary-Club die Architektur anders erklären, vielleicht auch weniger mit zum Beispiel Namen um sich werfen, die nur in der Szene bekannt sind, als wenn man jetzt eben mit Fachkollegen unterwegs ist. Also ganz klar stellt man sich auf die Gruppe ein. Das ist auch unsere Leistung, dass wir das tun und tun können. Und auch die Guides, die sozusagen bei mir arbeiten, das sind alles freie Mitarbeiter, die hauptberuflich anderen Jobs nachgeben. Also wir können die ja nicht voll beschäftigen. Die sind eigentlich auch so ausgesucht, dass sie in der Lage sind, sich eben intuitiv auch auf unterschiedliche Gruppen einzustellen. Es entsteht ja auch immer ein Dialog. Es ist ja nicht nur one way, sondern es geht also auch immer, dass man sich unterhält und sehr schnell mitkriegt, auch wo die Interessen liegen. Dann kann man das auch anpassen, im laufenden Betrieb sozusagen. Also so flexibel muss man sein, wenn man diesen Job macht.
Ja, wenn Sie das so sagen, Sie haben gesagt, zeitgenössische Architektur, könnten Sie mal so den ein oder anderen Titel einer Führung reinrufen, damit unsere Hörerinnen und Hörer eine Vorstellung davon bekommen, was ich in Berlin mit Ihnen konkret erleben kann?
Also unser momentanes, sagen wir, unser Highlight ist die Tour, die neue Museumsinsel. Dieses Wort neu impliziert natürlich auch schon, dass es da jetzt nicht um jahrhundertealte Traditionen von Karl Friedrich Schinkel und so weiter geht. Um die geht es natürlich auch. Das blenden wir ja nicht aus. Wir sind ja auch natürlich auch Architekturhistoriker. Aber uns interessiert in erster Linie der Neubau zum Beispiel der James-Simon-Galerie, des neuen Eingangsgebäudes für die Museumsinsel, das neue Museum, der Umbau von David Chipperfield. Das ist zum Beispiel so ein Beispiel, dass wir sozusagen immer aus der Gegenwart heraus erzählen, die Geschichte natürlich mitnehmen. Und so ganz ist das natürlich auch ein Anspruch, der sich dann so ein bisschen auch von selbst erledigt. Wir haben vor 25 Jahren, wie gesagt, angefangen und ich hatte ja zu Beginn vom Potsdamer Platz erzählt. Der ist ja heute auch schon Geschichte und für viele kalter Kaffee. Und insofern reden wir ja zwangsläufig dann auch schon wieder über die Geschichte, weil wir selber ja mitwachsen, mitaltern sozusagen. Also nur die zeitgenössische Architektur zu erklären, das beschreibt es nicht hinlänglich, weil man braucht ja auch den Hintergrund der gewachsenen Stadt und da muss man sich genauso gut auskennen. Also wir sind ganz viel auch in der klassischen Moderne unterwegs und ich sag mal so, die Baugeschichte der letzten 150 Jahre, das ist so das Feld, in dem wir uns bewegen.
Ja, also ein weiteres Stichwort, einen weiteren Satz, den ich auf Ihrer Webseite entdeckt habe: Baukultur ist unsere Leidenschaft. Was bedeutet das konkret für Sie und für Ihre Arbeit mit des Teams?
Ja, es ist ja so, wenn man sagen als Lehrer arbeitet oder in der Lehre arbeitet, dann, das werden, glaube ich, auch alle Studierenden bestätigen können, dann ist das immer nur dann gut, wenn der jeweilige Vermittler auch dafür brennt, wenn er sich dafür interessiert, wenn er leidenschaftlich ist. Wenn man irgendetwas runterleiert und langweilige Geschichten erzählt oder abliest oder es nicht lebendig macht, dann bleibt auch nicht viel hängen bei anderen. Also wie soll man denn jemanden dafür begeistern, wenn man nicht selbst begeistert ist von diesem Fach? Und deswegen ist die Leidenschaft für uns, für Baukultur, ein ganz wichtiges Kriterium, auch wenn wir zum Beispiel unsere Guides einstellen, aussuchen oder ausbilden. Man muss wirklich das Funkeln in den Augen haben und Lust haben dazu, sonst hat das gar keinen Sinn, das dann auch noch vermitteln zu wollen. Also das ist einfach eine ganz wichtige Voraussetzung, wenn man als Vermittler arbeitet, dass man einfach auch Spaß daran hat, zu sehen, wie man anderen Leuten sozusagen Horizonte eröffnet.
Also das heißt, im Grunde genommen auch, sage ich mal, für unsere Studierenden wäre das durchaus eine Möglichkeit, sich solche Felder anzueignen, wenn sie für sowas brennen, ja?
Ja, absolut. Ja klar, wir kriegen ja auch viele Nachfragen, auch von jüngeren Leuten, die uns finden und sagen, ich bin eigentlich so in der klassischen Architektur, so Richtung Baukonstruktion oder Realisierung, finde ich mich gar nicht so richtig wieder, sondern ich möchte gerne ein bisschen mehr was machen, auch vielleicht eher so in theoretischer Richtung. Und mich interessiert das, was ihr macht, das hören wir dann ganz oft, denn ihr vermittelt ja Architektur und wir haben natürlich auch eine andere Perspektive. ich komme ja selber auch, also unser Architekturbüro hat ja angefangen, ganz normal zu arbeiten. Wir haben gebaut, wir haben geplant, wir haben auch Erfolg gehabt. Und diese Architekturführungen waren sozusagen immer ein zweites Standbein, ein Nebenbei. Und das hat sich mittlerweile ausgelöst durch verschiedene Ereignisse zu unserem 100-prozentigen Beruf entwickelt. Also wir machen das nur noch und es geht, es funktioniert. Und insofern haben wir auch den Luxus, dass wir so aus der Hubschrauberperspektive auf das Architekturgeschehen schauen können. Also wir müssen einfach auch, um unseren Job gut machen zu können, gut informiert zu sein über alles, was so in der Stadt passiert. Wir sind ja immer in der jeweiligen Stadt unterwegs, also für uns ist das Berlin. Und während Architekten, Kollegen, die wir sprechen, sagen, ich bin immer so involviert in meinem eigenen Dunstkreis, ich habe so diese Fachscheuklappen an, weil ich eben mein Projekt habe und will, dass es eben besonders gut wird. Ich kriege überhaupt nicht mehr mit, was die Kollegen so machen. Ne? Das ist so ein Privileg, das wir dadurch haben.
Wenn Sie jetzt erzählen, dass auch junge Menschen auf Sie zukommen, die sagen, ja, ich würde gerne mal über den Tellerrand schauen und ich könnte mir was anderes vorstellen. Mhm. Jetzt sind Sie, also ich habe mal auf der Webseite geschaut, das Team, sage ich mal, das ist ein relativ altersmäßig, ein relativ homogenes Team, so nehme ich das zumindest wahr. Und bringen die jungen Leute eine andere Perspektive per se auf Architektur und auf gebaute Umwelt mit, als das möglicherweise in Ihrem Team der Fall ist jetzt?
Ja, auf jeden Fall. Wir haben zum Beispiel, ich gebe mal ein Beispiel, wir haben gerade einen Podcast entwickelt auf Initiative einer 22-jährigen Architekturstudentin, Clara Rummer heißt sie. Und sie hat eben ganz neue Themen eingebracht, die sie gerade interessieren. Und wenn man sozusagen mit der Architektur alt wird, dann verliert man natürlich auch so den Kontakt zu den Dingen, die vielleicht Leute, die ganz am Anfang stehen, interessieren. Diese ganze Nachhaltigkeitsdebatte, der Klimawandel und auch die Ästhetik, dass zum Beispiel gerade ja wieder so eine Renaissance passiert, wenn man an Brutalismus denkt eigentlich, oder die 80er Jahre, die auf einmal wieder interessant werden. Für uns, wir sind damit aufgewachsen, war das Alltag und irgendwo auch vielleicht gar nicht so attraktiv, aber das kriegt jetzt wieder ganz neuen Wert. Und da ist man, glaube ich, sehr gefährdet, wenn man da nicht mit der Zeit geht, wie es so schön heißt, und ein offenes Ohr hat für die jungen Leute, die gerade anfangen, dieses Gespür für Interessantes, was irgendwo passiert, das ist an den Unis und das ist nicht in den etablierten Architekturbüros. Auch wenn man immer noch denkt, dass die Innovationen von Rem Koolhaas oder so kommen, man ist auch über 70. Ne? So, da muss man schon ein Auge für haben und es ist so, dass wir zum Beispiel Schülerführungen anbieten für die Bundesstiftung Baukultur. Wir haben den Vorschlag gemacht, weil ich das in Israel entdeckt habe, dass es kostenlose Architekturführungen gibt dort, die finanziert werden von der Stadt. Und ich habe gesagt, warum gibt es das nicht auch in Berlin? Und dann haben wir solche kostenlosen Crash-Tests, haben wir es genannt, also gezielt an Laien gerichtet, Stadtführungen gemacht. Und dieses Jahr und nächstes Jahr werden wir das verschärft für Schulklassen machen. Und da, das wird finanziert von der Bundesstiftung Baukultur, sodass die Schülerinnen nichts bezahlen müssen dafür. Und da arbeiten vor allen Dingen auch unsere jungen Leute, weil die natürlich noch näher dran sind und viel eher die Sprache treffen, als wenn da lauter alte Säcke rumlaufen und irgendwas erzählen vom Krieg.
Ja, vielen Dank für diesen Impuls. Also das heißt, so die Brücke schlagen, also auch zwischen den Generationen höre ich da als wichtiges Thema raus. Und dann hat jetzt sozusagen diese junge Architekturstudentin, die bei Ihnen mit im Team ist, die hat ja quasi im Stichwort Digitalisierung, sie hat ja jetzt ein Format eingebracht, was in diesen Zusammenhängen und gerade auch innerhalb dieser Corona-Situation, in der wir uns gerade alle befinden seit März, ja einfach sind ja neue Formate entstanden. Und wie geht Ihr Team als Stadtführerinnen und Stadtführer jetzt damit um, mit dieser Situation und beschleunigt diese aktuelle Situation vielleicht auch die Entwicklung gerade eben solcher Digitalformate?
Ja, ganz genau. Es ist ja so, dass wir durch diese erzwungene Pause, denn wir machen im Moment keine Führungen mehr, dass wir uns natürlich auch überlegt haben, wie könnten wir denn eigentlich unser Wissen digital vermitteln. Das wurde bisher immer so eher stiefmütterlich behandelt, weil das natürlich auch immer einen Anlass braucht, um sich mit sowas zu beschäftigen. Und es ist ja auch sehr schwer, im Internet sozusagen eine Leistung anzubieten, die man dann zu Geld machen kann. Ich meine, wir sind kein subventioniertes Unternehmen, wir sind kein Verein, sondern wir sind ein ganz normales kommerzielles Architekturbüro und müssen eben von unseren Geldern, die wir bekommen für unsere Führungen zum Beispiel oder Architekturreisen machen wir auch und davon müssen wir leben und unsere Architektinnen bezahlen. Und deswegen aber arbeiten wir eben so erfolgsorientiert und gerade diese digitalen Formate im Internet ist alles noch umsonst. Also da kann man sehr schön, nicht alles, aber es ist jedenfalls erst in den Kinderschuhen, dass man sagt, okay, wir bieten hier eine virtuelle Architekturführung durch zum Beispiel die Siemensstadt an. Das haben wir jetzt auch schon gemacht und die kostet dann eben, weiß nicht, 5 € pro Person oder so. Das ist eine Hemmschwelle, da reduziert man gleich die Zuhörerschaft, aber da müssen wir hin. Denn es birgt natürlich riesige Chancen. Wir haben so ein paar Versuche schon gemacht, auch in unserem internationalen Netzwerk, wo wir eben verschiedene Städte in Europa jeweils zu einem Thema der klassischen Moderne so eine Dreiviertelstunde eine virtuelle Führung angeboten haben für eine interessierte Zuhörerschaft von vielleicht 100 Leuten oder so. Das ist sehr zukunftsfähig, weil man kann natürlich viel mehr Leute erreichen. Das ist eben so, bei der Führung ist man immer physisch begrenzt. Und wenn man sich zum Beispiel im Wohnungsbau bewegt, will man eine Wohnung von innen sehen und das kann man immer ja mit gewissen Schwierigkeiten auch machen, das ermöglichen wir auch, aber so mit 25 Leuten in einen privaten Haushalt zu gehen und das immer wieder zu machen, ist anstrengend für alle. Und digital kann man sozusagen einmal mit der Kamera durch eine Wohnung laufen, das haben wir neulich bei der Gropius-Wohnung in der Siemensstadt gemacht und können dann den Leuten vermitteln, wie es eigentlich ist, in so einer Wohnung zu leben, wie die aussieht und wir können eben viel mehr Leute teilhaben lassen an dieser Architektur und das birgt eine Riesenchance und da sind wir auch gerade unterwegs, das zu professionalisieren und uns weiter auszubauen, denn damit kann man auch ein Massenpublikum erreichen, also mehr Leute als eben so eine händelbare Gruppe, die sich eben, so wie ich schon sagte, mit ca. 20, 25 Leuten so ausdrückt.
Jetzt, Sie haben es ja eben auch schon angesprochen, es gibt ein internationales Netzwerk. Sie sind der Mitbegründer dieses Netzwerks, Guiding Architects. Vielleicht für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer noch eine kurze Info dazu, was Sie innerhalb dieser Netzwerkstrukturen entwickeln.
Ja, also das ist im Wesentlichen eine, wie soll man sagen, eine Interessensvereinigung. Wir sind tatsächlich ein Verein, der sich in der Schweiz formal ansässig ist. Die ist entstanden aus einer Kooperation mit einem Schweizer Architekten, der in Barcelona lebt. Und der war zum Beispiel mit seinen Studierenden bei uns zu Besuch in Berlin und hat mir erzählt, ich mache genau das Gleiche wie du in Barcelona. Und dann haben wir gesagt, wir können uns ja eigentlich gegenseitig niemals Konkurrenz machen. Wir schicken uns einfach unsere Kunden. Und daraus ist dann das Netzwerk geworden. Und dann kamen gleich 2 weitere Städte dazu. Damals war das architektonisch sehr interessant, Vorarlberg und London. Und dann haben wir das ausgeweitet. Dann waren wir schon 11 Leute ein paar Jahre später. Und jetzt sind wir über 40 Städte auf der ganzen Welt, von Sydney bis New York, wo überall Architektinnen auch Baukulturvermittlung machen und wir treffen uns einmal im Jahr und tauschen uns aus, machen Fortbildung, Weiterbildung und das ist ungemein wichtig auch, um Trends zu verfolgen und um einfach auch ja, gut zu bleiben in diesem Metier. Und so können wir natürlich auch voneinander profitieren, weil wir auf einmal eine große Multiplikatorenmöglichkeit haben, denn überall auf der ganzen Welt wird der gleiche Flyer mit unseren Adressen sozusagen verteilt und das ist natürlich auch eine gute PR für, hat profitiert jeder davon.
Ja, Herr Krüger, abschließend vielleicht noch die Frage, wo Sie als jemand, der jetzt schon wirklich ja, über ein Vierteljahrhundert in diesem Bereich unterwegs ist, wo sehen Sie die Herausforderungen für die Zukunft, was Architektur und Baukulturvermittlung angeht?
Ja, ich glaube, wir haben gerade in Deutschland noch viel zu lernen, einen großen Weg vor uns. Wenn man so nach Finnland schaut oder selbst in Holland und in der Schweiz, ist Architektur viel mehr sozusagen im normalen Bewusstsein verankert. In Deutschland ist das immer noch irgendwie eine Fachdisziplin, mit der man ja eigentlich ja nie in Berührung kommt, was natürlich großer Quatsch ist. Jeder kommt mit Architektur in Berührung, schon wenn er geboren wird und wenn er zur Schule geht und wenn er mal im Krankenhaus sein muss und er wohnt und er stirbt und man ist ständig in Häusern, es ist nun mal so und weiß eigentlich sehr wenig darüber. Und welchen Einfluss hat die gebaute Umwelt sozusagen auf unser Wohlbefinden und diese Dinge den Leuten bewusst zu machen, da liegt noch ganz viel Arbeit vor uns. Und wenn wir mal zum Beispiel ins Fernsehen schauen, das spricht jetzt auch wieder Oldschool, aber ich selbst bei den Streaming-Sendern und Streaming-Diensten ist es sicherlich nicht so, dass Architektur da eine ganz große Rolle spielt, sondern es wird viel zu wenig darüber qualifiziert geschrieben, gesendet und man muss da, glaube ich, ein architektonisches Bewusstsein entwickeln und braucht da viele Mitstreiter, die da auch Interesse dran haben. Also wir machen ja die Erfahrung, dass wir Leute sagen, auch Architektur war für mich bisher nie von großer Bedeutung. Aber wenn sie mal eine Architekturführung von uns mitgemacht haben, dann sagen ganz oft, Mensch, so habe ich das ja noch nie gesehen. Das ist ja hochinteressant, was Architekten sich alles so ausdenken und so. Und das finde ich immer eine große Befriedigung, wenn man solche Sätze hört.
Okay, also dann bis hierher erstmal ganz herzlichen Dank. Also wir hören, dass es da auch in unserem Land noch Luft nach oben gibt, was das Thema Vermittlung angeht. Und
auf jeden Fall.
Wir wünschen Ihnen und Ihrem Team natürlich und auch den Guiding Architects, dass es nach vorne gehen möge und dass wir hoffentlich alsbald nach einer Situation, wie wir sie gerade haben, dass Sie dann halt auch wieder da draußen sein können und im echten Kontakt mit Ihren Leuten. Und wie gesagt, von unserer Seite nochmal ganz herzlichen Dank. Thomas Michael Krüger, Architekt, Gründer von Ticket B und Mitbegründer des internationalen Netzwerks Guiding Architects. Vielen Dank, Herr Krüger.
Gerne. Auf Wiederhören.